Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge des Formula Nerd Fan Podcasts. Und ja, wir starten heute direkt rein mit unserer kleinen Saisonvorschau. Die Testtage in Bahrain sind vorbei und am Wochenende geht's ja auch schon los mit dem ersten Rennen, diesmal in Melbourne. Und ja, wir wollen euch natürlich nochmal so ein bisschen unsere Eindrücke schildern und unsere Prognosen für die kommende Saison und ein paar wilde Takes raushauen. Und ja, ich begrüße erstmal hier unseren Trainingstag- und Regelbeauftragten. Hallo Marc.
Ja, danke, danke. Ich habe mich komplett durch das Preseason-Testen in Bahrain komplett einmal durchgeguckt, habe da keine Minute ausgelassen. Mit der Fon TV kann man das ja zum Glück auch on demand schauen, das heißt, da muss man nicht live dabei sein. Hab das alles nachgeholt, hab auch so ein bisschen die wichtigsten Regeln einmal zusammengestellt, ohne dass wir jetzt zu weit ins Detail gehen. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir doch sofort los, oder?
Jo, gerne.
Ja, genau, also für die kommende Saison, bevor wir jetzt auf die Tests und auch die einzelnen Fahrer und unsere Meinungen dazu eingehen werden, haben wir gedacht, ja, fassen wir die wichtigsten Regeln einmal zusammen. Und da haben wir zum einen eine geänderte Regel für Monaco. Und zwar, da werden wir dann im Monaco-Wochenende nochmal näher drauf eingehen. Aber dass man jetzt mindestens 2 Boxenstops pro Fahrer machen muss. Das heißt, sonst hat man ja mindestens einen Boxenstopp dadurch, dass 2 verschiedene Trockenreifen gefahren werden müssen. Sobald es regnet, kann man auch auf ein paar Reifen durchfahren. Und ja, genau, jetzt in Monaco, um da ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, unabhängig von Wetter, müssen 2 Boxenstopps gemacht werden. Könnte die Sache natürlich spannender machen. Könnte vielleicht auch nach hinten losgehen. Ja. Ich weiß es noch nicht so.
Ich weiß nicht, Monaco ist für mich wirklich eine Strecke, die, wenn nichts passiert und auch nur reine Boxenstopps gemacht werden, selten ein besonders spannendes Rennen ist, zumindest irgendwie die letzten Jahre. Aber klar, Monaco gehört irgendwie in den Rennkalender und so sozusagen begrüße ich es ja schon, wenn man da alles versucht, dass das Rennen ein bisschen spektakulärer wird und ja, mal schauen. Wie du sagst, es kann auch nach hinten losgehen, das Ganze.
Ja, also genau, ich bin auch einfach gespannt. Wir werden es sehen. Aber genau, dazu werden wir dann wahrscheinlich in der Monaco-Folge noch ein bisschen mehr zu sagen haben, wenn wir es dann einmal gesehen haben. Genauso wie zu einer anderen Regeländerung. Und zwar, letzte Saison waren ja die Flexi-Wings, also die flexiblen Frontflügel der verschiedenen Teams, öfter mal Thema. Also das war ja diese Thematik, dass die Frontflügel sich so ein bisschen, ja, quasi kleiner gemacht haben. Ne? Dadurch, dass die Autos auf den Geraden sehr schnell sind, werden die Frontflügel dann so ein bisschen zusammengepresst. Dadurch entsteht weniger Luftwiderstand. Und in den Kurven, wo die Autos dann langsamer sind, gehen die Flügel wieder so ein bisschen, ja, auseinander, sage ich jetzt einmal, und haben dann mehr Luftwiderstand und ein bisschen mehr Downforce dadurch. Ist natürlich ein Vorteil für die Teams und war zu einem gewissen Grad ja dann auch erlaubt letzte Saison. Jetzt soll die Regeländerung erfolgen, dass es nicht mehr so weit erlaubt ist, also dass die Flügel sich nicht mehr so weit biegen dürfen. Bisschen biegen werden sie sich immer, das lässt sich bei den Kräften, die da wirken, nicht verhindern. Aber die FIA ist den ja ein bisschen unkonventionellen Weg gegangen, die Regeländerung einzuführen, aber zu sagen, es gilt erst ab Barcelona.
Okay.
Genau, also die Teams wissen schon, was die Regeländerung sein wird, die ist auch schon komplett ausformuliert. Aber es gilt halt jetzt erst ab Barcelona, was so ein bisschen dazu führt, dass man halt ja quasi einen Frontflügel für den Anfang der Saison hat oder für das erste Drittel und dann noch einen für den Rest der Saison entwickeln muss, so ein bisschen. Was dann auch sein kann, dass wir ab Barcelona vielleicht, ja, Frontflügel ist jetzt nicht so das Allerwichtigste am Auto, aber auch nicht zu vernachlässigen, kann dann schon sein, dass da ein bisschen das Feld noch durcheinander wirft dann mitten in der Saison. Mhm. Also ja, auch da bleibt dann abzuwarten, wie wirklich die Auswirkungen sind, welche Teams da am meisten von profitieren oder ja am härtesten davon getroffen werden. Aber ja, auch auf jeden Fall spannend und wo wir die während der Saison noch drauf gucken müssen.
Das ist ja dann auch, wenn es ab Spanien ist, haben wir ja auch noch so Strecken mit, ja, ich sag mal, besonders langen Geraden wie Saudi-Arabien im Rennkalender. Mhm. Da ist ja auch nochmal ein wichtiges Element, also da nochmal Vollattacke geben und auf die Regel kacken so.
Ja.
Die Punkte holen. Aber ja, also ja, wird man dann wirklich im Laufe der Saison, glaube ich, sehen, was das Ganze bringt. Und wie schlimm oder wie viel Änderung das dann wirklich ist für die Teams.
Ja, genau. Ich denke auch. Also das ist, da könnten wir uns jetzt auch nur weit aus dem Fenster lehnen und jetzt schon die Auswirkungen abzuschätzen. Genau, aber dann haben wir noch ein paar andere Regeln, die quasi ab Anfang der Saison gelten. Und zwar zum einen wurde eine Hitzeregelung eingeführt, also wenn die FIA quasi durch den Wetterbericht, also wenn sehr heiße Temperaturen vorausgesagt werden, ein Rennen als Hitzerennen einstuft, dann werden besondere Vorkehrungen getroffen, dass wir nicht wieder so ein, ja, ich sag mal, beinahe Debakel wie in Katar vor zwei Jahren.
Stimmt. Ja, das war vorletzte Saison.
Ja.
Das war ja so übel, wo da, glaube ich, auch Logan Sargeant fast zusammengeklappt ist.
Ja, genau.
Auto gestiegen ist und so Sachen, ja.
Ja, deswegen, das will man halt verhindern, weil da hat man ja auch Geschichten nach dem Rennen gehört, dass manche Fahrer ohnmächtig geworden sind im Auto und dann immer wieder aufgewacht sind. Esteban Ocon hat sich, glaube ich, in seinen Helm übergeben und solche Sachen. Genau, und da hat man jetzt so Cooling-Westen quasi entwickelt oder ich weiß nicht, ob sie vorher schon gab, aber die gehören dann jetzt auf jeden Fall zum Equipment der Formel 1. Das ist quasi, ja, also die Fahrer haben ja sowieso so feuerfeste Kleidung an und da hätten die dann auch noch eine Weste um den Oberkörper mit Kühlflüssigkeit mehr oder weniger. Mhm. Und genau, das kühlt dann die Fahrer auch. Das ist so eine ganz krasse Technologie. Also das hängt dann auch noch mehr dran als nur die Weste. An den Autos ist dann auch irgendwie noch ein Kühlsystem extra. Also da ist dann auch für dieses Wochenende das Maximalgewicht der Autos auch ein bisschen erhöht, dass man halt dieses extra Kühlsystem noch mit in die Autos packen kann und man darf auch extra Kühlschlitze noch an bestimmten Stellen aufmachen, sodass die Fahrer auch im Cockpit gekühlt werden und da glaube ich, können wir uns alle einig sein, dass das ein guter Schritt ist, das trägt zur Sicherheit der Fahrer bei und in dem Moment, in dem es für alle gleich ist, hat da auch keiner einen Nachteil oder Vorteil von. Genau, deswegen, da hat man dann einfach reagiert, wenn man das Problem erkannt hat. Und ja, genau, wer weiß, ob die Regel überhaupt greifen wird, aber wir werden es sehen. Also gerade wenn ich so dran denke, dass wir ja auch wieder in Katar unterwegs sind. Gut, Saudi-Arabien ist bei Nacht, das ist dann nicht mehr ganz so warm, Bahrain ja auch. Ja, aber mit aktuellen Klimaveränderungen weiß man nie, wann diese Regel greift.
Ja, sicher ist sicher. Also von daher. Wir haben es ja immer auch gesagt, wir sind ja eh ein Befürworter davon, wenn es um die Sicherheit geht, es ist keine Regel zu schade oder keine Regulierung. Ne? Also von daher kann man das ja auch nur begrüßen.
Ja. Ich denke auch. So, was haben wir noch? Ich gucke gerade mal auf meine Liste. Genau.
Sieh grad, du hast hier sogar eine Tafel da aufgemalt.
ja, es steht stark an meinem Whiteboard. Genau, wir haben noch etwas, was auch jedem wahrscheinlich schnell auffallen wird diese Saison. Und zwar ist der Punkt für die schnellste Rennrunde abgeschafft.
Richtig.
Das, ja, im Prinzip wurde er ja eingeführt, um so ein bisschen noch ein bisschen extra Anreize zu schaffen, dann nochmal auf eine schnellste Rennrunde zu gehen oder so. Aber in den letzten Jahren hat man dann immer wieder gesehen, dass es oft so war, wenn der Fahrer, keine Ahnung, gerade als wir so die Top-3-Teams immer vorne hatten, Red Bull, Ferrari, McLaren oder Red Bull, Ferrari, Mercedes, je nachdem in welcher Saison, hatte man dann oft irgendwo so hinter Platz 6 oft eine Lücke, die so groß war, dass es für einen Boxenstopp gereicht hat. Und dann holt der Fahrer auf Platz 6 sich halt die schnellste Rennrunde. Ja, das war nicht so ganz das, was beabsichtigt war. Man wollte ja eher den anderen Teams dann auch nochmal eine Chance geben. Und genau, so der, was das Fass dann endgültig zum Überlaufen gebracht hat, war so in Singapur.
Genau.
Danny Ricciardo holt noch die schnellste Rennrunde einfach nur damit. Ich glaube, Lando Norris hatte sie zu diesem Zeitpunkt. Genau. Damit er sie nicht hat, greift so ein bisschen in den WM-Kampf ein. Ja, also.
Ich denke auch, das war so der Hauptpunkt. Und man hat ja auch, glaube ich, schon kurz nach Singapur die Entscheidung getroffen, meine ich, ne, dass nur noch für den Rest der Saison der Extrapunkt gilt und dann eben ab der Saison 2025 dann kein Extrapunkt mehr gilt. Ja, ich fand's immer cool, auch im Game, so ja, dann selber Game. Nochmal auf die schnellste Runde rauszugehen, ne? Aber klar, das kannst du jetzt nicht, auf die echte Saison adaptieren. Da müssen wir dann leider zurückstecken als begeisterte Gamer.
Ja.
Aber genau. Also so gesehen. So einen richtigen Mehrwert hat es eigentlich nie.
Ja, genau, ich glaube auch. Also wir hatten in den seltensten Fällen, dass es irgendwie mehr Spannung gebracht hat oder da irgendwie, weiß nicht, dass wir da irgendwie viel von hatten als Fans, sage ich mal. Mhm. Deswegen finde ich das, also ich traue dem Punkt jetzt nicht so sehr hinterher. Klar, hier und da ist mal eine coole Aktion bei rausgekommen. Und auch, dass Danny Ricciardo da in Singapur dann nochmal da mit der schnellsten Rennrunde sich verabschiedet hat, ist ja eigentlich auch irgendwie cool gewesen, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war und zumal jetzt ist er ja auch einer der letzten so mit der schnellsten Runde, ne? Und in Singapur definitiv, da es die Regel ja nicht mehr gibt mit dem Na gut, war ja kein Extrapunkt in dem Sinne, aber...
Ne? Ja, genau.
Aber ja, trotzdem, also es ist... Ja, so einen richtigen Mehrwert gab's da nie. Und wenn dann am Schluss nochmal bis hinten gehst nochmal an die Box, hast halt die frischen Reifen, holst dann die schnellste Runde, ja... Kannst du dir auch nichts von kaufen irgendwie, ne? Nur vorne kriegst vielleicht noch einer weggenommen, also ja.
Ja, deswegen, also... Wir trauern dem Punkt jetzt in der echten Formel 1 nicht so hinterher. Genau. Ja,
solange ihm nicht sowas einfällt, wie hier doppelte Punkte im letzten Saisonrennen oder so. Das ist auch schon.
All-time schlechteste Regel ever. Also wirklich, das ist dann doch lieber den schnellsten Rundenpunkt nehmen. Aber gut. So, jetzt habe ich als letztes noch für die kommende Saison habe ich noch als letzte, sage ich mal, wichtige Regel, dass wir mehr Rookies sehen werden in den freien Trainings.
Nicht also nur im auch, Fahrerfeld, ne?
Genau, richtig. Also nicht nur als wirklich feste Fahrer, sondern in den freien Trainings. Da gibt es ja an sich schon die Regel, dass in FP1, also im ersten freien Training, letzte Saison war es zweimal pro Jahr, ein Rookie quasi hinter Steuer gesetzt werden muss. Da ist Rookie definiert als, ich glaube, höchstens 2 Formel-1-Rennen. Also bei den Rookies, die jetzt quasi im Cockpit sitzen, kann man sich über Definitionen streiten, ne? Ob ein Liam Lawson noch ein Rookie ist und so weiter.
Ja, stimmt.
Ja, aber genau, es gibt ja keinen Rookie of the Year Award oder sowas. Von daher ist es egal, wie man das definiert, sobald die wirklich einen Vertrag haben und Fulltime-Fahrer sind. Aber genau, für die Regelungen in den freien Trainings, da muss es halt einen klaren Cut geben. Das heißt, da ist Rookie jeder, der weniger als 2 Formel-1-Rennen absolviert hat oder ich glaube höchstens 2 Formel-1-Rennen. Und genau, dann müssen jedes Team, musste letzte Saison 2-mal in FP1 einen solchen Rookie fahren lassen. Und das wird jetzt erhöht auf 4-mal. Das heißt, wir werden in den freien Trainings vielleicht auch schon zu Beginn der Saison hier und da mal, also ganz zu Beginn wahrscheinlich nicht, weil da will jeder Fahrer noch das neue Auto kennenlernen. Aber vielleicht auch schon in der ersten Saisonhälfte vermehrt Rookies hier und da mal sehen. Und das denke ich mal auch sowas. Das finde ich nicht schlecht, weil so im ersten freien Training, da hält sich das mit der Spannung oft noch in Grenzen. Und dann einfach mal ein paar neue Gesichter da zu sehen, ist also ist ein ganz netter Start ins Wochenende immer, finde ich.
Würde ich mich freuen, wenn vielleicht in Zandvoort in der Saison mal einer zu sehen wäre, denn dann wären wir ja live dabei.
Ja, ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, so ein bisschen später in der Saison. Könnte man Glück haben.
Ja, wäre schon nice.
Ja, ich glaube sogar, wir müssten in Österreich damals, wenn mich nicht alles täuscht, Zhou Guan Yu gesehen haben in einem freien Training vor seinem Debüt.
Gut möglich.
Wir haben ihn auf jeden Fall in der Formel 2 dann gesehen. Ja, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Genau, aber das waren so die wichtigsten Regeländerungen für diese Saison, also die jetzt kommende. Aber Manu, wir haben ja noch eine ganz große Ankündigung uns aufgehoben, nämlich für die Saison 2026.
Stimmt. Ganz witzig, dass es jedes Mal vor der eigentlichen Saison eine große Ankündigung gibt für die darauffolgende. Letztes Jahr war es der Hamilton-Hammer mit dem Wechsel zu Ferrari für die Saison 2025. Ja, und für 2026 gibt es keinen spektakulären Fahrerwechsel, sondern eben die offizielle News, dass Cadillac ab 2026 dann eben das 11. Team ist. Und ja, somit haben wir wieder 22 Fahrer, 2 Cockpits, die dann zu vergeben sind, weitere. Und was ich natürlich immer feiere, vielleicht gibt's ja den einen oder anderen Rückkehrer in die Formel 1, der dieses Jahr nicht dabei ist, oder komplett nochmal neue Rookies. Also stelle ich mir schon alles sehr, sehr spannend vor. Ist natürlich jetzt noch überhaupt nicht abzusehen. Wo ist Cadillac dann sportlich anzusiedeln?
Ja.
Na, also kann man noch gar nicht bewerten. Genauso wie es ja dann auch Audi gibt, was ja so ein bisschen auch ein neues Team ist, vielleicht mit einem neuen Impuls. Also stelle ich mir sehr, sehr spannend vor alles. Aber ich will mich jetzt noch nicht zu sehr auf 2026 freuen, denn wir haben ja noch eine richtig geile Saison vor uns mit diesem Hammer vom letzten Jahr eben, dass ein Hamilton beispielsweise im Ferrari sitzt. Also wir haben, glaube ich, genügend Gesprächsstoff und werden auch wieder sehr, sehr viel Spaß haben. Und bevor wir zu den ganzen Teams gehen und den Fahrern, gibt's ja auch noch die ersten Berichte oder die erste Analyse zu den drei Testtagen in Bahrain, wo du ja auch ganz gute Eindrücke hattest. Und dann würde ich mal sagen, feuerfrei.
Ja, genau. Einmal so zu den allgemeinen Eindrücken aus Bahrain. Ich sag mal so, das Testen war von den äußeren Umständen her ein bisschen verrückter als die letzten Jahre. Mhm. Ich meine, in Bahrain, die Teams stellen sich eigentlich darauf ein, trocken, warm, wir können unsere Autos hier in, ja, den Temperaturen testen, die wir so im Schnitt auch durchs Jahr haben werden, weil in Bahrain ist es jetzt zu der Zeit noch nicht mega heiß, aber ja, normalerweise so warm, dass das passt, dass das ganz gut ist zum Testen. Ja, das war es dieses Jahr nicht so. Es war außergewöhnlich kalt in Bahrain und wir hatten sogar Regen, was man jetzt nicht unbedingt erwartet. Ein paar Teams hatten sogar Intermediates dabei. Die Reifen waren aber so weit im Voraus festgelegt, also das konnte unmöglich, hatten die einfach einen guten Wetterbericht. Pirelli hatte da auch gesagt, ja, also die Reifen, wir stellen denen so viele Reifen zur Verfügung. Ein paar Teams haben wahrscheinlich einfach Intermediates genommen, um irgendwie Boxenstops zu üben. Ja, dass sie dann die auf Intermediates da rumrollen lassen oder so. Oder einfach, um die Intermediate-Reifen auch schon mal da zu haben oder irgendwas. Also das war nicht geplant, dass sie mit Intermediates in Bahrain fahren werden. Ja, kam dann aber so, dass manche Autos sogar auf Intermediates rausgegangen sind. Ist jetzt für eine Testsession nicht so optimal, weil du willst das Auto ja eigentlich in trockenen Bedingungen testen. Bei Regen weißt du dann immer nie, ja, wie sollst du den Regen einschätzen? Lässt sich dann schwer replizieren, diese Testergebnisse. Genau, das heißt, da haben wir schon mal, hatte jedes Team einfach so ein bisschen weniger wertvolle Zeit. Dann ist irgendwann das Flutlicht ausgefallen. Also das Testen ging quasi ja vormittags und nachmittags in Bahrain. Und ja, also beziehungsweise es war zu unserer deutschen Zeit vormittags und nachmittags in Bahrain so ein bisschen nach hinten geschoben durch die Zeitverschiebung. Heißt, es wurde dann auch in der Nachmittagssession irgendwann dunkel und dann brauchte man halt das Flutlicht. Stimmt. Und
ja, das habe ich auch mitbekommen, ja.
Und dann gab es irgendwann einen Stromausfall, also dann war auch das Licht in den Garagen aus, dann ist das Flutlicht ausgegangen. Ich meine, ja, es war so während dem Sonnenuntergang, das heißt, es war jetzt nicht stockdunkel dann draußen, aber ja, also es war halt nicht mehr alles ausgeleuchtet perfekt und in den Garagen war das Licht aus, weshalb die dann da mit Taschenlampen standen. Da wurde dann an dem Tag sogar eine Stunde hinten dran gehängt am Ende, um das quasi wieder reinzubekommen. Aber das war auch so ein bisschen verrückt. Dann war auf irgendwann zu einem Zeitpunkt mal Glas auf der Strecke. Also da ist tatsächlich aus diesem Häuschen, wo die schwarz-weiß-karierte Flagge immer geschwenkt wird, ist eine Glasscheibe rausgebrochen und auf die Strecke gefallen.
Oh nein.
Und ist dann auf der Strecke zerscheppert und dann waren da Glassplitter auf Start und Ziel. Zwar weit weg von der Ideallinie, aber da musste natürlich trotzdem die Session erstmal unterbrochen werden. Also es ist wirklich, es ist so viel schiefgegangen. Zu irgendeinem Zeitpunkt war noch ein Bus auf der Strecke. So.
Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich nicht gefeiert.
Also das, wo ich mir dann auch gedacht habe, wie kann das jetzt passieren? Dann war genau, als irgendeine rote Flagge war, wegen irgendwelchen Teilen auf der Strecke, dann wurden die Teile von den Marshalls eingesammelt und die Marshalls waren dann halt mit einem Quad oder so oder mit einem Roller, ich weiß gar nicht mehr genau mit was, sogar noch auf der Strecke unterwegs und irrtümlich wurde die Strecke schon wieder freigegeben und dann direkt wieder geredflaggt, sodass zwei Autos schon aus der Boxengasse wieder rausgefahren waren. Und dann aber ein paar Sekunden, nachdem sie aus der Box waren, wieder eine rote Flagge bekommen haben, aber dann ja einmal rund mussten, um wieder in die Box zu fahren. So, also, ich sagen wir es mal so, das lief alles nicht komplett rund dieses Jahr irgendwie. Nichtsdestotrotz hatten die Teams genug Zeit. Und was auch, sage ich mal, ungewöhnlich war, wir hatten sehr, sehr wenig Zeitverlust oder Ausfälle der Teams wegen Zuverlässigkeitsproblemen. Also alle Teams haben sehr viel getestet, es sind keine Autos irgendwie auf der Strecke einfach liegen geblieben, kein Fahrer hat ein Auto komplett gecrashed oder ähnliches. Von daher hatten trotzdem alle genug Zeit und ja, spricht auch für diese Generation von Autos, dass sie wirklich sehr zuverlässig sind und ja, genau.
Und ich meine, wir gehen ja auch in die letzte Saison der Generation.
Ja.
So viel große Änderungen, glaube ich, hat es da auch nicht unbedingt gegeben. Oder Wagnisse, sage ich mal, dass man jetzt da technische Ausfälle zu erwarten hatte. Na, aber ich glaube, nächste Saison wird das wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, das glaube ich auch.
Mit einer neuen Generation an den Start geht. Deswegen hat mich das jetzt nicht besonders überrascht dieses Jahr. Aber gut, klar, also so reine Crashes, Dreher, das kann natürlich immer mal passieren, gerade auch bei so vielen Rookies, die sich da ein bisschen ausprobieren und zeigen wollen. Na, aber das sah ja auch ganz gut aus.
Genau. Und ja, das würde ich sagen, so als allgemeinen Eindruck zu den Tests von meiner Seite. Und ja, dann können wir doch im nächsten Kapitel auf die einzelnen Teams einmal eingehen.
Genau, und wir haben das so vor, wir gehen wieder die letztjährige Konstrukteurswertung durch, von Platz 10 bis 6 im zweiten Kapitel und im dritten Kapitel gibt's dann die Teams 5 bis 1. Kapitel 2 der heutigen Saisonvorschau der Formel 1 Saison 2025, ja, und jetzt geht's ein bisschen ran an die Teams, ran an die Fahrer und wir geben, ja, ein bisschen unsere sportlichen Einschätzung ab. Es gibt ja auch einige Fahrerpaarungen, die neu sind in diesem Jahr. Und ja, wir verbinden das Ganze auch mit einer kleinen Challenge. Und zwar versuchen sie für jedes Team eine Art Hot Take für die kommende Saison zu finden. Und wir haben uns da nichts überlegt und machen das alles komplett spontan. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, das erste Team, was wir hier erwähnen, ist natürlich der letzte Jahreszehnte der Konstrukteurswertung. Trotzdem am Ende der Saison aufsteigende Tendenz, Punkte geholt durch Guanyu Zhou und der jetzt nicht mehr da ist bei, nämlich Kick Sauber. Und Ja, da auch zwei neue Fahrer am Start mit Gabriel Bortoleto Oliveira und Nicolas Hülkenberg. Es gibt hier immer die kompletten Namen in der Folge.
Nicolas, das klingt irgendwie falsch, finde ich.
Ja, habe ich auch ehrlich gesagt vorher noch nie gewusst, ja, bis ich das irgendwann letzte Woche mal irgendwo gelesen habe. Und dann habe ich mal so die anderen Namen auch durchforstet, weil das auch ein Artikel darüber war und war sehr überrascht, was es alle für interessante Namen gibt. Naja, also jedenfalls, ich war auch gerade überrascht, als ich die Namen gesehen habe, warte mal, Hülkenberg, sind wir hier schon bei Haas? Aber nein, der ist ja wirklich gewechselt, der hat diesen ja doch mutigen Schritt gewagt, mit der Hoffnung natürlich, dass das nächstes Jahr mit Audi vorangeht. Ist ja natürlich interessant, unter einem deutschen Namen dann mit einem deutschen Fahrer anzutreten. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also für dieses Jahr sehe ich eher schwarz bei Kicksauber.
Ja.
Und ein bisschen neongrün.
Ja, gut. Fangen wir direkt mal mit ganz, ganz flachem Niveau an. Ich sehe schon. Ja, also Bei den Tests, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren für die Teams, ja, hatten wir eben schon im Off so kurz besprochen. Das bringt ja nichts, wenn wir da jetzt detaillierte Analysen abgeben, weil man nie weiß, welches Team hat den Motor wie weit aufgedreht, hatte wie viel Sprit drin. Und am Ende entwickeln sich die Autos ja auch während der Saison, haben wir ja letzte Saison gesehen. Das heißt, auch da kann sich viel ändern. Kein Team hatte besondere Ausfälle während den Tests. Alle Teams sind nah beieinander. Das könnte eine der engsten Saisons überhaupt werden von den Zeitabständen, was es nur noch umso schwieriger macht. Ja, deswegen Kicksauber. Ich sag trotzdem, dass sie vielleicht besser sein werden, als wir denken. Das ist vielleicht auch gar nicht so schwer, weil man halt denkt, ja, okay, die werden halt wieder Letzter, weil die letztes Jahr auch so abgeschlagen waren. Mhm. Aber ich glaube, die werden uns positiv überraschen. Ist auch so ein bisschen mein Hot-Take jetzt schon, ja. Quasi. Ich glaube nämlich, die werden nicht Letzter oder stark, Vorletzter, ja, in den Konstrukteuren.
Finde ich sehr interessant. Ich hatte gerade noch so ein bisschen die Überlegung angestellt. Wir haben ja letztes Jahr viel auf das Auto geschoben. Aber ich meine, man hatte einen Joe, der jetzt vielleicht nicht dieses ganz große Talent ist, einen Bottas, der dann irgendwann auch so ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz so ernst bei der Sache war und eher in seinen Marketing-Dingen drin. Und jetzt hast du hier mit einem Bortoleto, der, finde ich, zwei große Vorschusslorbeeren hat, nämlich den Formel 3 und Formel 2 Titel in Folge. Mhm. Und das zeigt ja schon, dass das ein wirklich sehr, sehr großes Talent ist. Wir haben wieder einen Brasilianer am Start im Fahrerfeld, was mich auch immer wieder sehr freut. Und ein Hülkenberg, muss ich sagen, ist für mich so dieses sichere Ding im Fahrerfeld. Wenn du den holst, weißt du einfach, was du hast. Für mich auch einer, der relativ sicher Punkte liefert. Bei Haas sowieso abgeliefert, zwei Saisons auch der stärkere Fahrer gegen Magnussen gewesen. Und ich glaube, von der Fahrerkonstellation traue ich den beiden zu, dass die da ein bisschen mehr rausholen, als eben möglich ist. Kommt natürlich viel auf die Konkurrenz an, wie die Teams performen werden. Ich sehe die jetzt auch nicht unbedingt als Letzten am Ende.
Ja, ja.
Eben aufgrund der starken Fahrer, die sich wirklich hier beweisen wollen und eben weil das Feld enger zusammenrückt und so ein bisschen die Tendenz im letzten Jahr, wo das Auto dann doch ein bisschen stärker wurde gegen Ende der Saison. Ja, den Hot Take mit den, also mindestens Achter quasi.
Genau, ja.
Den würde ich nicht ganz mitgehen. Aber was wäre hier noch ein Hot Take? Hülkenberg holt sein erstes Podium, halte ich jetzt auch nicht für besonders realistisch.
Du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, ich glaube nicht, dass die Achter den Konstrukteurs werden, aber ich traue Hülkenberg das Podium zu. Eben, das würde ja dann auch wieder nicht passen.
Doch, na du, das wäre so eine Alpine-Story, ne?
Ja, gut, im Endeffekt. Ja, im Endeffekt weiß man es halt wirklich nie, ne? Also am Anfang der Saison hätte auch ein Alpine niemanden Doppelpodium zugetraut, ne?
Das stimmt, ja.
Das ist, also da hätte ich mein ganzes Geld gegengesetzt.
Also erstmal Fahrerduell, sag ich, gewinnt Hülkenberg denkbar knapp?
Ich schließe mich da an. Ich glaube auch, Hülkenberg gewinnt das, aber es wird nicht so eindeutig werden. Ja. Ich sag auch, dass Bortoletto die beste Position des Teams am Ende der Saison haben wird in einem dann Rennen. So. Ja. Genau, und Hülkenberg aber der konstantere Fahrer.
Finde ich einen guten Punkt. Ich würde das fast als meinen Hot-Take nehmen, wenn du den von eben behältst, dass Bortoletto die höhere Grid-Position insgesamt oder die Position holt, die die meisten Punkte bringt.
Ja.
Ja,
ja,
das ist spannend.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und dann sind wir erstmal durch mit Kick Sauber. Ja, und jetzt kommt der letzten Jahres neuntplatzierte, wie ich finde, eine eher enttäuschende Saison, aber trotzdem auch ein Team, was ich die Saison sehr, sehr interessiert beobachten werde. Und wir haben ja eben schon ein bisschen in der Aufnahmepause geredet, weil ich gar kein so richtiges Team habe, was so mein Favorit ist oder wofür ich quasi den Sky Receiver da anschalte. Weil, und ich habe auch ja keinen richtigen Lieblingsfahrer mehr, ne? Aber für mich, was die Teams angeht, ist für mich dieses Jahr Williams mein persönliches Lieblingsteam. Mhm. Einmal Alex Albon, klar, bin ich sehr, sehr gespannt, was der abliefert. Aber vor allem für mich Carlos Sainz. Und ich höre jetzt mal auf mit diesen vollständigen Namen, weil spätestens bei Alex Albon wäre ich da raus gewesen gerade.
Das ja, wird mir dann doch ein Carlos hat doch auch einen sehr, sehr langen, ne? Carlos Sainz. Der hat ja
Carlos
auch.
Carlos Sainz Vázquez de Castro.
Ja, ja, genau, ich das ist.
Oh Mann, ey. Nein, also, nicht zu albern werden, oh Gott. Mann. Das ist ja wie. Wie der letzten Folge bei der Glockfrage, ey, wir kommen hier.
Oh Gott, nein. Das ist gar nein, nicht mehr ernst, das wieder. Ja, aber kennst du schon den neuen Teamnamen quasi? Also wir hatten ja bei.
Stimmt.
Also nee, ich meine jetzt nicht den, also den, ja, den gemischten Namen von Albon und Sainz quasi.
Ach nee, tatsächlich weil, nicht.
Alex Albon heißt ja, wird ja immer auch Albono genannt. Und deswegen, wegen Carlos und Albono heißen die jetzt, ich glaube, ich habe das sogar schon auf Social Media gesehen, vielleicht sogar von einem der Fahrer-Accounts oder vielleicht auch hier von dem Account von Alex Albons Haustieren oder so, Carbono.
Oh, das ist cool.
Ja, das ist, finde ich. Mir. Ja, finde ich gar nicht so schlecht, so Carlos Albono mit Carbon, so ein bisschen Bezug zur Formel 1, Carbono. Ja, das ist der Name für die beiden, der Pärchenname.
Nicht schlecht. Ich dachte, du spielst erst auf den Teamnamen von Williams ab, die ja jetzt, glaube ich, auch Atlassian. So einen australischen Sponsor
Atlassian oder Atlassian,
wie
auch immer.
Mit dem Namen haben. Hier ist in der Auflistung ist er gar nicht drin, aber klar.
Ja. Das ist der neue Hauptsponsor und Namensgeber quasi offiziell.
Aber ist ja auch für Williams wichtig, ne, dass man da attraktive Sponsoren hat und jetzt auch nicht dieses Dilemma, dass man wieder auf irgendwelche Paydriver, Beispiel Nicolas Latifi, setzen musste, die dann gut Geld reinbringen, sondern dass man einfach so Sponsoren hat und wirklich zwei sehr starke Fahrer, wie ich finde.
Ja.
Für mich wird's auch persönlich so ein bisschen die große Probe für einen Alex Albon, weil ich mir vorstellen könnte, jetzt hat er wirklich einen Teamkollegen, der ihn richtig herausfordert bei Williams und da kommt's drauf an. Also das könnte für Albon auch eine gefährliche Saison werden, weil wenn er da gegen Sainz den kürzeren zieht, auch vielleicht ein bisschen klarer den kürzeren zieht, wird die Formel-1-Karriere sich nicht mehr so rosig entwickeln.
Ja, er hat bis jetzt ja quasi, ja, die Niederlage quasi gegen Max Verstappen im gleichen Team einstecken müssen, aber sonst sah er ja immer gut aus gegen seine Teammates. Und ja, also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht ganz so deutlich, dass gegen Max Verstappen knapp mit 3/10 hinten zu liegen gar kein Ding ist, weil das jeder tut. So, deswegen hat ihn das damals beinahe seine Formel-1-Karriere gekostet. Jetzt denkt man so zurück und sagt, ja gut, so schlecht war Albon als Teamkollege von Max gar nicht. Ja. Und in den anderen Teams war er dann doch immer der bessere Fahrer. Ja, genau, wie du gesagt hast, für den wird das echt so eine Saison, wo es jetzt entscheidet, gerade auch, weil Carlos Sainz eine sehr, sehr starke Saison im Rücken hat bei Ferrari, ein gestandener Fahrer ist. Das heißt, falls Albon ihn schlagen würde, dann denke ich mal, könnte der auch mit breiter Brust wieder bei den großen Teams anklopfen.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, weil, ja, also ich meine, Carlos Sainz, der ist halt irgendwie nur bei Williams gelandet, so gemeint das jetzt auch klingt, weil halt in den großen Teams irgendwie, weil er da einfach Pech hatte, sage ich mal. Also ja, bei Ferrari, klar, die wollten Lewis Hamilton holen. Bei Mercedes wollte man auf Kimi Antonelli setzen. Bei McLaren war das Line-up gesetzt. Bei Red Bull wollte man dann auch lieber einem jungen Fahrer die Chance geben. Und dann waren die Türen halt zu, ne? Selbst hier mit Fernando Alonso und Lance Stroll war bei Aston Martin alles gesetzt. Ja, dann, das ist echt, also für Williams ein Glücksgriff.
Auf jeden Fall, ja.
Und Carlos Sainz steckt jetzt in einem Auto, was so seinem Talent meiner Meinung nach nicht gerecht werden wird.
Ja. Ich habe trotzdem so das Gefühl, dass Williams dieses Jahr die Überraschung werden könnte.
Ja.
Und ich sage erstmal, das Fahrerduell gewinnt Sainz für mich. Und ich werde auch direkt den Hot Take nachliefern.
Oh, okay.
Das ist, glaube ich, ein sehr großer Hot-Take. Und ich sage, dass Sainz ein Podium holen wird.
Ein Podium im Williams. Das ist, ja, okay. Das ist wirklich ein Hot-Take. Ich gehe in die andere Richtung.
Oha,
ein bisschen
ja.
mit meiner Vermutung. Also beim Fahrerduell sage ich auch, das wird Sainz holen. Es wird nicht so eindeutig werden, aber er wird das Fahrerduell holen. Aber ich sage, dass so ein bisschen dieser Hype, weil die Fahrer so gut sind, so ein bisschen verstummen wird, einfach weil Williams sehr unauffällig wird und nicht wirklich Punkte holt und nur seltenst mal in die Punkte fährt und viel unauffälliger sein wird, als wir denken. Das ist so mein Hot Take, weil ich irgendwie Williams, ich weiß nicht, Irgendwie traue ich denen zu, dass sie jetzt wirklich so eine Saison ganz abschreiben, um 26 richtig anzugreifen, dass sie.
Auch möglich, ja.
Ja.
Das da habe ich noch andere Teams in der Vermutung, was das angeht. Ja, aber ist auch vorstellbar, ne?
Ja, es,
aber
also
spannend.
Ist alles,
finde ich eigentlich gut, dass wir da so gegensätzlich denken. Und das macht es ja auch so spannend für die Saison.
Ja.
Also dein Hot Day quasi. Sagen wir eine, Williams wird die Enttäuschung.
Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie den Konstrukteuren unbedingt letzter werden, aber ich glaube, alle haben die Erwartung, dass es nach oben geht von dem letztjährigen 9. Platz, gerade mit den Fahrern. Und ich sage, ja, vielleicht bleiben sie 9., vielleicht werden sie 8., vielleicht werden sie auch 10., aber ich sehe die nicht da im Mittelfeld regelmäßig mitkämpfen.
Spannend, ja. Auf jeden
Trotz der guten Fahrer, einfach weil das Auto nicht hinhauen wird.
Ja, und ein Team, zu dem kommen wir jetzt, was dann doch gegen Ende schon ein bisschen enttäuscht hat. Sind letztes Jahr mit hohen Vorschusslorbeeren gestartet, auch wir haben sie sehr stark eingeschätzt, sind die Racing Bulls. Und ja, da gibt's auch einen Rookie dieses Jahr mit Isaac Hadjar, der die Chance bekommen hat, neben Yuki Tsunoda. Der sich auch gut und gerne hätte im Red Bull sehen können, aber man hat sich da eben für den Liam Lawson entschieden und jetzt muss Yuki wieder eine Saison in Racing Bull, die letzte Honda-Saison. Auch
stimmt,
die letzte Saison von Yuki Tsunoda, Fragezeichen.
Na, wer weiß, ich glaube, dass für ihn wird sich das jetzt auch so ein bisschen entscheiden, wie er gegen seinen Teamkollegen performt, weil ja, viele, wie du schon gesagt hast, er selbst wahrscheinlich auch, haben ihn im Red Bull eigentlich gesehen. Jetzt kam der Schritt nicht. Jetzt muss er aber Hadjar schlagen. Also, weil wenn er ihn nicht schlägt, dann Ja, weiß ich nicht. Also selbst wenn Liam Lawson dann nicht performt im Red Bull, wenn ein Hatcher einen Yuki Tsunoda in der ersten Saison schlagen kann, dann ist es natürlich viel logischer, ihn in den Red Bull zu stecken. Ma. Also und Yuki muss jetzt quasi mindestens mal seinen Rookie-Teamkollegen schlagen.
Hatcher letztes Jahr auch Zweiter, ne, in der Formel-2-Saison, also auch einer mit ordentlich Talent. Und bei den beiden ist das Interessante, also was ich zumindest so mitbekommen habe von Hatcher, dass auch einer ist, der gerne mal ein bisschen aus der Haut fährt. Und das ist ja auch ein Thema, wo Yuki... ja, kann man Yuki auch nicht unbedingt absprechen, dass es da nicht mal Theater gibt am Steuer oder am Boxenfunk. Und ja, ich glaube, das wird das Interessante sein. Ich glaube nicht, dass das da so harmonisch abläuft, bis auf letztes Jahr das erste Rennen in Bahrain mit einem Ricciardo und einem Tsunoda, auch mit Lawson war eigentlich auch relativ harmonisch mit Yuki. Aber ich sehe da leichtes Konfliktpotenzial bei den beiden und da habe ich auch immer sehr Lust drauf, weißt du, weil ich will ein bisschen Theater immer haben in der Formel 1 und ich glaube, die beiden, ja, da wird's krachen. Also irgendwas wird da passieren und ich habe mir eben schon im Vorlauf kurz überlegt, was ich hier sage zum Fahrerduell, auch wenn ich es Yuki eigentlich gönnen würde, dass er hier eine gute Saison abliefert, sag ich, auch nicht mit hundertprozentiger Überzeugung, aber sag ich, dass Hatcher das Fahrerduell gewinnt.
Ah, okay, das ist interessant. Ich bleib da eher mit meiner Einschätzung, sag ich mal, konservativ. Ich denke, Yuki hat einfach mehr Erfahrung. Für Rookies immer schwierig reinzukommen. Deswegen sage ich, dass Yuki das Fahrerduell gewinnt. Und muss jetzt auch so Hot Take mäßig bin ich jetzt gerade schon am Überlegen, ob ich da noch irgendwas bei dem Team hab, wo ich sage, dass das passiert. Klar, man könnte jetzt bei den Racing Bulls, wie bei dem anderen Red Bull Rennstall, könnte man immer sagen, ja, Fahrerwechsel in der Saison. Das ist, ja, ist da immer möglich.
Ist nur ein Take, ist kein Hot Take.
Ja, genau, das wäre gar kein so hottes Take. Ja, aber würde ich jetzt auch gar nicht so unbedingt vermuten. Also da drängt sich mir jetzt nichts auf. Nee, da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein, was ich so sagen würde. Vielleicht so als ganz, ganz hot Take. Ganz unwahrscheinlich, aber dann kann ich während der Saison sagen, ich hab's ja gesagt, weil die FIA ja angedroht hat, wenn man flucht oder so, dass man auch Rennstrafen oder so kriegen kann. Dass die erste sportliche Strafe wegen unangemessenem Verhalten in der Pressekonferenz, wann auch immer, sag ich mal, wegen Fluchen oder so, dass einer von den beiden zum ersten Mal dafür eine sportliche Strafe bekommt und dass die Formel 1 Community sehr erzürnt sein wird, weil ich auch der Meinung bin, man muss es ja nicht übertreiben, ja, also wenn die Fahrer jetzt anfangen würden, sich aufs Derbste zu beleidigen, dann würde ich auch sagen, okay, hey, das muss jetzt nicht sein, ne, man will das vielleicht auch mit der Familie gucken oder so, aber wenn einem Fahrer da mal in, keine Ahnung, wenn die mit 350 auf der Geraden beinahe einen Crash bauen oder sonst was in der schnellen Kurve oder keine Ahnung, am Ende ist das ja alles immer noch lebensgefährlich zu einem gewissen Grad. Mhm. Und dass da halt hier und da mal so ein Schimpfwort rausrutscht am Boxenfunk oder so. Ja, oder wenn Max Verstappen in der Pressekonferenz sagt, my car was shit. Naja, also das finde ich, kann man schon auch noch mal durchgehen lassen. Da muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. So, also.
Er beleidigt ja auch keine Person oder
greift
niemanden an damit, ja.
Genau, dann wird's wieder anders, ne? Also sobald da er anfangen würde, jemanden zu beleidigen, ist was anderes. Aber wenn er sagt, mein Auto war halt Mist, so, hey, also da muss man jetzt echt nicht übertreiben. Aber das ist mein Hot-Take, dass das Team irgendeine Strafe von der FIA abkriegen wird, weil einer der Fahrer sich nicht zurückhalten kann.
Finde ich ein richtig geiles Ding. Richtig gut. Ich will jetzt nicht denselben nennen.
Aber du siehst, dass das passieren könnte, ne?
Definitiv. Also da würde ich mich sofort anschließen. Und was das Ganze vielleicht nur so ein bisschen unterstützen könnte, eigentlich auch ein Hot Take, von dem ich gar nicht so überzeugt bin, aber weil ich einen bringen möchte, sag ich, dass die Racing Bulls ein Hinterbänkler-Team werden. Und auf keinen Fall besser als Platz 7 bei den Platz 8 bei den Konstrukteuren, vielleicht sogar darunter.
Ja, also quasi ein Rückschritt zur letzten
genau.
Saison.
Genau, ja, nennen wir es einen Rückschritt. Ja.
Okay, na, bin ich gespannt.
Ja, ist doch schwierig, da immer was zu finden.
Ja,
aber ich bin nicht ganz so überzeugt von den Bulls. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was, finde ich, lange Zeit letztes Jahr eine große Überraschung war. Gerade konstante Punkte geholt, gerade durch den eben schon erwähnten Nico Hülkenberg. Und kommen wir jetzt zu Haas, auch mit einer komplett neuen Fahrerpaarung, wovon einer der beiden Fahrer allerdings schon mal in einem Haas gesessen hat im letzten Jahr, als er Magnussen ersetzt hat. Nebenbei hat er auch mal Carlos Sainz bei Ferrari ersetzt, nämlich Ollie Bearman, der auch quasi Rookie trotzdem ist, weil es ja seine erste vollständige Saison ist. Und ja, auch ordentlich Vorschusslorbeeren, wie ich finde, hat auch letztes Jahr bei den Einsätzen überzeugt. Und neben ihm sitzt einer, wo ich mich ja immer sehr schwer mit tue, bin ich sein bester Freund, Esteban Ocon.
Ja, kann ich verstehen, geht mir auch ähnlich. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Fahrer-Line-Up, wie ich finde.
Ich mag Haas irgendwie, aber ich finde das Fahrer-Line-Up furchtbar uninteressant, wobei ich Bearman da ein bisschen ausklammer. Der könnte auch wiederum sehr cool werden.
Ja, ich glaube irgendwie, und da wäre ich auch schon direkt irgendwie bei meinem Hot-Take, wenn wir jetzt über die Fahrer reden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich, die werden nicht miteinander klarkommen. So, also es ist so ein bisschen...
Da wollte ich auch wieder drauf hinaus.
Ja. Es ist ja auch so ein bisschen, bei Esteban Ocon liegt man damit ja eigentlich nie so ganz falsch, ne? Dass er mit seinen Teamkollegen oft nicht klarkommt. Und irgendwie, weiß ich nicht, an sich bei Esteban Ocon, der hat ja immer wieder Reibungspunkte mit seinen Teammates gehabt, aber auch wirklich mit sämtlichen. Der war sich mit Alonso, hat er sich nicht so gut verstanden, mit Pierre Gasly jetzt auch nicht, mit Sergio Perez damals nicht. Jo. Also das ist ja wirklich, ja, weiß ich nicht, mit seinen Teammates kommt er nie so gut klar. Und ja, ich sag mal, gerade bei Haas ist es ja auch schon öfter mal passiert, dass Teammates da nicht so gut miteinander klarkamen.
Er kann froh sein, dass Günther Steiner nicht mehr da ist, da würden einige Türen zuknallen. Aber ja, also Ocon, das
stimmt.
Ich sehe das ja auch aus dem Aspekt, man will da einen Erfahrenen haben neben einem Rookie, was ja ein guter Gedanke ist.
Ja, das stimmt.
Aber für mich ist Esteban Ocon nicht so diese Führungsfigur, gerade eben, weil er immer aneckt mit den Teamkollegen.
Ja.
Und ich sehe das in ihm einfach nicht. Ich hätte beispielsweise zum Beispiel den Sergio Perez sehr spannend gefunden bei Haas.
Den Valtteri Bottas.
Ja, wäre auch interessant gewesen.
Ja.
Aber Ocon sehe ich das nicht so. Aber vielleicht tun wir ihm da auch ein bisschen Unrecht. Irgendwie ist er ja auch doch schon ein schneller Fahrer. Das muss man ihm zugestehen. Er hat immer wieder überraschende Ergebnisse gezeigt und auch mit Gasly gut mitgehalten sportlich.
Das stimmt, ja. Also, das darf man nicht vergessen.
Er ist ein schneller Fahrer. Das bringt er definitiv mit. Da soll man ihm nicht Unrecht tun. Und für mich ist es nicht die Optimalbesetzung, aber ja, ist auch keiner, wo ich jetzt sage, gut, das Verhalten den Teamkollegen gegenüber mal ausgeklammert, der hat es nicht verdient, in der Formel 1 zu sein. Ne? Also er bringt es schon mit, das Grundpaket, und auf Fahrerduell, sage ich ja auch, wird ein Ocon gewinnen. Einfach aufgrund seiner Geschwindigkeit. Trotzdem glaube ich an einige Überraschungserfolge von Ollie Bearman.
Ja, ja.
Aber Haas Hot Take ist auch schwierig.
Ja, also bei mir, um auch einmal auf das Fahrerduell zu kommen, ich glaube tatsächlich, Ollie Bearman wird überraschen und Ocon schlagen.
Cool, ja.
Das glaube ich irgendwie schon. Ich halte da große Stücke auf ihn und denke, dass er wirklich ein sehr talentierter Fahrer ist, den wir noch lange in der Formel 1 sehen werden. Bei anderen Rookies bin ich mir da teilweise nicht so sicher. Ja, aber doch, Ollie Bearman, meiner Meinung nach wird er Ocon schlagen. Es wird ein enges Ding werden, aber er wird ihn schlagen. Ja, und genau, mein Hot-Take ist, dass die früher oder später der Saison werden die aneinander geraten, auf der Strecke crashen. Das wird passieren, da bin ich mir fast sicher.
Kann ich bei Haas fast gar keinen anderen nehmen? Da muss ich mich jetzt alternativlos anschließen. Das halte ich für, weil jetzt irgendwie große sportliche Erfolge sehe ich da jetzt nicht. Ich will aber auch nicht sagen, dass Haas jetzt auch so ein Hinterbänkler-Team wird. Sehe ich auch nicht unbedingt. Also von daher schieße ich mich mal deinem Hot-Take an.
Ja.
Dass es da kracht und Crash gibt.
Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Drama sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, von dem Team, vom neuen Team von Esteban Ocon zu seinem vorherigen Team und das letzte Team in diesem Kapitel, nämlich Platz 6 der letztjährigen Konstrukteurswertung, nach einer ja sehr, sehr schwierigen Saison, aber am Ende dieses Doppelpodium in Brasilien, einige Überraschungsergebnisse auch gehabt, dann gerade auch in Pierre Gasly wirklich geglänzt bei Alpine, Renault und ja, Pierre Gasly natürlich noch da und ein auch Rookie, auch wenn er in der letzten Saison schon das letzte Saisonrennen fahren durfte, nämlich der Australier Jack Doohan.
Mhm.
Und mein persönlicher Reibungspunkt so ein bisschen, die aktuelle Berichterstattung bezüglich Doohan, denn es gibt ja diese Gerüchte, dass er wohl nur eine Art 6 oder 7 Rennenvertrag hätte und dann würde direkt ein Cola Pinto ins Cockpit kommen. Und ich habe jetzt schon einige Sachen gelesen und gehört, wo auch viele Offizielle schon so offiziell reden. Ja, Doohan ist ja nur die Teilzeitkraft für Anfang der Saison und finde ich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt,
ja,
so zu sprechen. Aber auch wenn es so einen Vertrag gäbe, fände ich das nicht in Ordnung. Für mich gehört der eine genauso große Chance zu bekommen, wie, was weiß ich, ein Logan Sargeant, der da 1,5 Saisons fahren durfte. Ne?
Ja,
also, ich weiß halt nicht, was da dran ist. Vielleicht bist du da durch F1 TV ein bisschen noch dran, aber
ja, also
ich finde das sehr frech, ehrlich gesagt, diese Berichterstattung teilweise.
Ja, also, ja genau, also durch F1 TV auch, die haben auch viel über die Gerüchte gesprochen, auch beim Testen schon, da muss ja sehr viel Zeit auch mit Kommentar gefüllt werden einfach. Mhm. Und ja, gut, was dran ist, weiß man halt nicht. Das Ding ist, Alpine lässt sich da auch keine ganz, ganz klaren Statements entlocken, leider. Also sie haben sich auch nicht hingestellt. Was ich auch
schon schlimm genug finde.
Ne? Genau, richtig. Das macht's du jetzt direkt auch schon wieder schwerer. Das ist so, das ist nicht gut gehandelt. Ist aber jetzt auch nicht das erste Mal bei Alpine, dass man da im Management Sachen nicht gut handelt. Weil sie könnten sich halt auch, also ich meine, klar, wenn's jetzt so eine Art Vertrag gäbe, dann will man sich natürlich jetzt auch nicht hinstellen, die ganze Welt anlügen und nach 8 Rennen, 6 Rennen, 7 Rennen steht man dann wie der größte Idiot da, weil man ihn doch austauscht. Ne? Das kann man natürlich auch nicht machen, aber ja, wenn der Vertrag nicht da wäre, dann hätte man es ja klarstellen können, so, was ja auch für beide Seiten, also auch so ein Colapinto, wenn der so auf heißen Kohlen sitzt, aber du halt einen Vertrag für das ganze Jahr hat und da auch nicht irgendwie rausgekickt werden kann, ist ja auch irgendwie doof. Aber ja, ist irgendwie doof. Ich finde Jack Doohan sehr sympathisch. Ich mag den wirklich sehr gerne. Der war bei den Post-Race-Shows auf F1 TV ganz oft auch dabei. Also als Interviewer und hat die Fahrer interviewt und so.
Ja, stimmt. Ja.
Deswegen, er hat auch versprochen, dass er das noch weitermachen wird, auch wenn er ein volles Cockpit hat, also dass er zumindest noch ein paar Mal bei der Show sein wird und da auch seine Rolle ausfüllen wird. Wird sich zeigen, inwiefern das dann wirklich damit vereinbar ist, dass er jetzt Fulltime-Fahrer ist. aber ja, also ich finde ihn sehr sympathisch. Ich fände es sehr schade, wenn es denn wirklich so wäre, dass er da jetzt schon direkt so unter Druck gesetzt wird, weil ja, das ist irgendwie, dann startest du schon schlechter in die Saison, weil dann, das kann so eine Abwärtsspirale werden. Du weißt dann, du darfst keine Fehler machen und du musst nah an deinem Teamkollegen dran sein. Dann lässt du dir am Anfang nicht so viel Zeit, um reinzukommen, wie du brauchst. Denkst immer, ich muss schneller sein, weil mit Pierre Gasly hat er da echt eine harte Nuss als Teamkollegen. Und wenn du dann irgendwo Zeit aufholen musst und noch nicht so bereit bist, dann gehst du mehr Risiken.
Ja.
Und wenn du mehr Risiken gehst, dann geht es in der Formel 1 meistens schief, gerade wenn du noch so unerfahren bist. Dann baust du Crashes, dann hast du noch mehr Druck, weil du dich dann im nächsten Rennen umso mehr beweisen musst. Und ja, dann passiert so das, was so die letzten Jahre mit Max Verstappens Teammates oft passiert ist. Mhm. Ne? Dann wird immer mehr Risiko eingegangen und dann befindest du dich irgendwann in so einer Abwärtsspirale, die du dann nicht mehr aufhalten kannst. Und da hoffe ich, dass das Jack Doohan nicht passiert diese Saison.
Im Prinzip ist seine Eingewöhnungsphase direkt die Bewährungsprobe.
Ja.
Leider, ja, sehr, sehr kurios das Ganze. Und gut, sein Teamkollege ist ja der perfekte Ansprechpartner. Hast du ja gerade erwähnt, mit Red Bull und Teamkollegen von Max Verstappen. Aber trotzdem, also gerade auch, was du jetzt sagst, so vom Typen Jack Doohan her, vielleicht wird das ja noch ein neuer Favorit von mir. Das könnte mir sehr, sehr gut gefallen, das Ganze, so verrückte Australier, da bin ich ja immer für zu haben. Und ja, also Fahrerduell für mich natürlich klar Gasly, was jetzt aber nicht daran liegt, dass ich Doohan schlecht rede, sondern einfach, weil ich Gasly für einen bockstarken Fahrer halte. Ne? Und ich auch das Gefühl habe, dass Alpine sportlich die letzte Saison vom Konstrukteurswertungsergebnis bestätigen wird. Mhm. Natürlich jetzt nicht so Sachen wie jetzt Doppelpodium in Brasilien, daran glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, Alpine fährt eine relativ solide Saison und ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber ich sehe sie zum Beispiel vor in Aston Martin.
Oh, okay. Ja, das ist ja schon, wäre ja schon krass, ne? Also, ja, also ich, um auf das Fahrerduell erstmal zu kommen, ich sehe da auch Pierre Gasly vorne, weil der ist halt schon sehr etabliert, fährt relativ starke Saisons die letzten Jahre. Und Jack Doohan, ich glaube auch, ich hoffe, dass es eine ganz gute Saison von ihm wird. Ich glaube trotzdem, da wird Abstand sein zwischen ihm und Gasly. Ja. Mein Hot Take wäre, das ist jetzt ein richtiges Wunsch-Hot-Tag, einfach nur, weil ich es lustig fände. Jack Doohan holt ein Podium und macht den Chewie.
Oh, das wäre natürlich.
Das ist mein großartig. Take. Also das Ding ist, dass er
den Chewie hat ja keinen gemacht, ne?
Ja, genau.
Der will das ja nicht, ja. Die brauchen einen neuen Chewie-Beauftragten.
Ja, also das Ding ist, wenn er aufs Podium kommt, dann wird er das sich ziemlich sicher machen. Er hat das in der Formel 2 auch schon gemacht. Also er macht das wirklich. Er hat das in der Formel 2 gemacht.
Ein ganz großer Favorit hier wächst hier heran. Stark.
Deswegen, also bei Jack Doohan weiß ich, dass er das machen würde. Aber ich glaube, das Unwahrscheinlichere ist leider erstmal, dass er in seiner ersten Saison im Alpinen ein Podium holt. Aber ich nehme es einfach mal als Wunsch-Hot-Take.
Nehme ich an, finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, da haben wir Alpinen doch zwei sehr coole Hot-Takes gefunden und sind jetzt durch hier mit der letztjährigen Konstrukteurswertung 10 bis 6 und hören uns zu den Top 5 im nächsten Kapitel. Kapitel 3 der heutigen Saisonvorschau der Formel 1 Saison 2025, wobei heute nicht ganz so stimmt, denn wir nehmen an zwei verschiedenen Tagen auf und gehen heute in die nächste Runde. Und jetzt gibt's direkt die Top 5 Teams der letzten Konstrukteurswertung. Und ja, danach noch so ein paar Sachen, was wir meinen. Was weiß ich, wer wird Konstrukteursweltmeister, wer wird Fahrerweltmeister. Und ja, gehen jetzt direkt rein mit Konstrukteursplatz 5 der letzten Saison. Irgendwie komisch, diese bei den Top-Teams zu erwähnen, nämlich Aston Martin.
Ja,
stimmt, ne?
Ja, im Prinzip hatte man 4 Top-Teams und dann fing das Mittelfeld so quasi an. Aber ja, Aston Martin hat den 5. Platz gesichert, weil sie am Anfang der Saison ein bisschen mehr Punkte geholt haben. Das ist irgendwie, ich weiß es noch nicht so ganz, so was ich von denen dieses Jahr erwarten soll.
Aston ist für mich so eines der Teams, die ich vermute, dass sie komplett auf 2026 gehen. Gerade jetzt mit Adrian Newey im Gepäck. Noch ein bisschen mehr Windkanalzeit abgreifen oder so. Aber ganz verschenken will man es natürlich auch nicht. Ne? Es geht natürlich auch um Geld. So gesehen ist der 5. Platz eigentlich sehr komfortabel, weil wie letzte Saison nach vorne ging nix, nach hinten konnte auch nicht mehr viel passieren. Also ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass Alpine deren Konkurrenz wird und ich habe ja Alpine recht stark eingeschätzt im letzten Kapitel. Also, ja, ich erwarte von Aston Martin wieder so diese Position. Eins schlechter vielleicht. Und ja, also Fahrerduell, hätte ich gesagt, sind wir beide uns einig.
Meinst du echt? Ja, also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Lance Stroll wird Fernando Alonso da ganz klar deklassieren. Nein, Quatsch. Ich glaube, wer da sein Geld auf Lance Stroll setzt, der hat...
ist sein Vater.
Ja, genau. ja, ist eindeutig sein Vater, das stimmt. Wobei Lawrence Stroll ist Geschäftsmann. Ich glaube, wenn er 1 Million verwetten müsste, wird er die auch auf Fernando setzen. wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist. Ja, also ich glaube, Fahrerduell wird Fernando Alonso. Ich glaube, wir sind uns auch beide einig, dass das eindeutig wird. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Hast du gerade gesagt, Fahrer-Weltmeister wird Fernando Alonso?
Habe ich das gesagt? Fahrerduell.
Ist das dein Hot-Take? Also?
Nee. Ich sehe Aston eigentlich so wie du. Ich glaube irgendwie nicht, dass die den Sprung zurück in die absolute Spitze machen können, aber auch, weil sie das dieses Jahr gar nicht anpeilen werden. Weil ich glaube, für Aston Martin, die haben da so viel Geld reingesteckt und jetzt auch mit Adrian Newey ja prominentes Personal geholt und alles. Für die, also denen bringt das halt nichts, wenn sie sich da jetzt oben reinkämpfen und dann werden sie vielleicht Vierter oder Dritter und haben dann einen schlechten Start nächstes Jahr, weil sie alles auf dieses Jahr gesetzt haben. Ja. Deswegen glaube ich halt, für die geht's entweder ganz vorne um Siege mitfahren oder halt, ja, dann sind wir halt im Mittelfeld. Und ich glaube, da werden sie sich jetzt dieses Jahr auch mit abfinden. Ich glaube, das Auto ist zu gut, als dass sie so ganz abrutschen. Ja, deswegen bin ich da eigentlich deiner Meinung, die werden da irgendwo wieder so im Mittelfeld rumfahren.
Ja, also Fahrerduell auch klar, Fernando bei mir. Und Hot Take,
das ist schwierig.
Ich habe aus Jux bei den Kollegen von Im Kreis waren geschrieben, einer der Hot Takes, dass Lance Stroll ein Podium schafft. Den gebe ich hier nicht ab, den Hot Take. ist mir, glaube ich, einfach nicht dran. Aber ich habe trotzdem einen Hot Take, und zwar, dass bei Aston Martin nicht nur 2 verschiedene Fahrer fahren werden.
Okay. Das ist interessant. Also, ja. Also meinst du das, also abgesehen von den FP1 natürlich. Also du meinst, das wirklich auch ein anderer
Quali
Fahrer?
Quali und Rennen auf jeden Fall, natürlich, ja. Muss ja jetzt nicht heißen, dass einer abgesägt wird oder so, aber ja, irgendwas wird passieren.
Ja, okay. Ja, ich tue mir mit einem Hot Take irgendwie schwer. Nee, bei Aston Martin, da fällt mir irgendwie echt nichts ein. Aber ich könnte mir vorstellen, Lance Stroll auf dem Podium oder so würde ich jetzt nicht unbedingt sehen.
Vielleicht wieder so eine Regenpole wie damals in der Türkei.
Ja, also ich habe auch überlegt, wenn, dann würde ich ihm eher irgendwie ein gutes Ergebnis im Qualifying zutrauen. Aber irgendwie ist das auch so, ich sehe mindestens 4 Teams vor Aston Martin und dass dann 8 Fahrer patzen und dann ausgerechnet er derjenige ist, der die... Also klar, es kann der Formel 1 alles passieren, aber irgendwie glaube ich gar nicht so dran. Deswegen, mein Hot Take ist, wenn man es Hot Take nennen kann, aber dass Lance Stroll sich zum letzten Jahr steigern wird. Der wird noch weiter hinter Alonso sein im Fahrerduell. Es wird auch jetzt nicht mega knapp werden, aber er wird nicht mehr so diesen Meme-Charakter teilweise von letztem Jahr haben. Da hat er sich ja doch einige dicke Schnitzer erlaubt. Es ist jetzt vielleicht kein krasses Hot-Take oder so, aber ich glaube, dass Lance Stroll so ein bisschen wieder eine ruhigere Saison in einem guten Sinne haben wird.
Ich fände es auch schön, ehrlich gesagt, weil jeder ihn irgendwie hatet und wir heben ihn ja auch sehr oft heraus, wenn er mal ein solides Rennen fährt, ne? Was ja auch durchaus öfters mal vorgekommen ist. So fair muss man sein. Aber ja, also würde mich auch tatsächlich durchaus freuen, dein Hot Take. Ja, und kommen wir jetzt zu einem Team, 4. in der Konstrukteurswertung. Mercedes klingt irgendwie immer so. enttäuschend. Großes Auf und Ab. Rennen teilweise, wo sie überragend waren, und Rennen teilweise, wo gar nichts ging. Und ja, dieses Jahr ist Hamilton weg und ein weiterer Rookie am Start mit Andrea Kimi Antonelli neben George Russell. Und Russell muss hier so ein bisschen die Führungsfigur spielen. Was ganz interessant ist, habe ich so gesehen, Mercedes kam ja, also AMG Petronas Dings da und ne, alles seit 2010 wieder in der Formel 1, aber nur 6 Fahrer seitdem im Cockpit.
Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Ja gut, Lewis Hamilton halt eine sehr lange Zeit davon ausgefüllt.
Schumi Rosberg, so. Schumi raus, Hamilton. Dann Bottas irgendwann Bottas für Rosberg.
Dann Russell.
Dann für Bottas Russell, ja, und jetzt Antonelli für Hamilton.
Ja.
Schon eigentlich eine gewisse Konstante.
Ja, das stimmt, ja. Das ist tatsächlich, ja, jetzt mal so drüber nachdenken, ist eigentlich schon krass, ne? Dass das nur 6 Fahrer in der Zeit. Ja, also bei dem Fahrerduell, ich finde, also auf Antonelli bin ich, glaube ich, von den Rookies am meisten gespannt. Ich glaube, der Mann hat so richtig rohes Talent. Also so richtig dieses, an einem guten Tag ist er so schnell wie ein George Russell, glaube ich. Direkt in seiner ersten Saison wird er an einem guten Tag die Leistung von einem Russell matchen können. Aber ich glaube nicht, dass er jedes Mal einen guten Tag haben wird. Und ich glaube, das hat man ja auch schon ein bisschen gesehen in dem freien Training. In Monza war das, glaube ich, wo er dann im freien Training das Auto in die Wand setzt. Ja, so, stimmt. Wo ich mir auch denke.
Parabolika.
Ja, wo ich mir auch denke, ich meine, klar, das kann passieren, aber du bist in FP1 und bist ein Rookie. Warum gehst du so viel Risiko, dass das passieren kann? So, es ist, aber das ist halt ein Racer irgendwie. Das ist für mich auch, also, das hat so was Gutes und was Schlechtes. Das zeigt mir so, okay, er macht halt Fehler und ja, ist halt irgendwie doof, wenn du auf deine zweite schnelle Runde gehst und dann passiert der direkt. Hat man jetzt auch beim Testen immer mal gesehen. Der geht schon an die Limits, macht auch noch einige Fehler. Aber dann denke ich mir, das sagen auch ganz viele Experten, lieber ein Fahrer, der sehr, sehr schnell ist, aber unkonstant, als ein Fahrer, der nicht ganz so schnell ist, aber dafür schon konstant. Weil, dass man konstant seine Leistung abruft, daran kann man einen Fahrer leichter gewöhnen, als einen Fahrer dazu zu bringen, schneller zu werden.
Stimmt, guter Punkt, ja.
Und ich glaube, Antonelli ist genau das, dass er sehr schnell ist, aber noch nicht konstant genug. Und deswegen glaube ich, beim Fahrerduell wird George Russell das über die Saison machen. Aber Antonelli wird ihn mit purer Pace an manchen Wochenenden schlagen können schon.
Schöner Punkt. Bin ich auch dafür. Russell gewinnt das Fahrerduell. Und mein Hot-Take ist tatsächlich, dass Antonelli einen Sieg holt.
Oh. Sieg, ja. Das wäre natürlich krass, ja. Ich hätte als Hot-Take quasi in die andere Richtung, dass Antonelli am Ende des Jahres der Fahrer mit den meisten DNFs ist.
Auch sehr interessant, ja.
Ja. Aber ich traue auch zu, dass beide Hottakes eintreffen. Ich glaube, das wird der Fahrer, glaube ich, mit den größten Leistungsschwankungen sein. Mhm. Einfach, weil er auch sehr gut sein wird, wenn er ein gutes Wochenende erwischt.
Nehme ich mit. Also finde ich beide sehr interessant und freue ich mich schon auf die Saisonanalyse dann, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ja, jetzt eben schon von ihm gesprochen, von Mercedes weg. Lewis Hamilton, der Wechsel zu Ferrari, zur Scuderia. Ja, also, was sagen wir denn dazu? Hamilton mit der 44 in Rot.
Ja gut, wir müssen ja eigentlich erst nochmal über Red Bull, oder? Die sind doch ein Dritter. Wenn jetzt die Konstrukteure durchgehen.
Oh, du hast recht.
Also, genau,
das ich will jetzt... Das ist verrückt, denn ich hab hier gerade einfach ganz easy Wikipedia drauf, ne? Und da kommt hier nämlich direkt Ferrari.
Das ist seltsam, aber ja, Red Bull war ja Dritter.
Ja, jetzt Ferrari, wo du das sagst, hier ist auch Red Bull Erster. Was soll das denn?
Ja, genau, also vielleicht wegen Fahrerweltmeisterschaft, aber ja, würde ich sagen, komm, schieben wir Red Bull noch vor.
Ja, ja, sicherlich, Red Bull auf jeden Fall, ganz kurios. Naja, machen wir mit Red Bull weiter, definitiv.
Uiuiui. Ich glaube, Fahrerduell können wir schnell abhaken. Wird Max Verstappen für sich entscheiden.
Sag ich auch definitiv. Und was hier halt, finde ich, doch interessant wird, welche Rolle spielt ein Liam Lawson? Oder was ist das Ziel von einem Liam Lawson? Will er jetzt einfach nur besser sein als ein Sergio Perez letztes Jahr? Ist das dann schon ein Erfolg? Da ist halt die Frage, ist das dann ein Gasly-Niveau, ist das dann ein Albon-Niveau oder kann er sich vielleicht sogar dazwischen platzieren und ist vielleicht sogar von den genannten der beste Teamkollege von Max? Also für mich eine schwierige Personalie.
Ja, also
ich habe auch nicht so unbedingt den Grund gesehen, warum man ihn zu Red Bull holt. Er ist sicherlich ein Talent, also ich kann schon in dem Sinne verstehen, hat ja auch schon in 2023 in den paar Einsätzen guten Eindruck gemacht. Letztes Jahr, klar, so mitten in der Saison rein, das Auto war auch nicht wirklich gut, hat auch viel Pech gehabt, auch viel Pech mit Strategie. Was mir an ihm aber gefällt, ist diese freche Art auf der Strecke, ich sag nur Mexiko gegen Sergio Perez, wo er einfach mal reinhält. Und das ist so der interessante Punkt für mich, würde er das auch gegen den Max Verstappen machen?
Ja, das ist die Frage, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, er wird wenig die Chance dazu haben, weil Max Verstappen, glaube ich, weit von ihm weg sein wird. Weil das Feld ist sehr eng beieinander und ich schätze die Top-Teams auch sehr, sehr extrem eng. Also die vier Top-Teams sind, glaube ich, wieder sehr eng beieinander. Und dann, selbst wenn Liam Lawson auf 2/10 an einem Max Verstappen dran ist, dann kann das der Unterschied zwischen Platz 1 und 8 sein. So, und deswegen glaube ich tatsächlich, würde ich auch ein bisschen als mein Hot-Take sehen, dass er von der Pace her tatsächlich besser als Sergio Perez und auch besser als die meisten Teamkollegen von Max Verstappen sein wird. Ich glaube, er wird eine ganz gute Figur machen. Es wird dann aber immer schlimmer aussehen, als es eigentlich ist, weil mehr Autos dazwischen sind, weil es zu eng ist.
Ja, das ist so das der ist, Punkt. Ja.
Ja, das ist so die Befürchtung, die ich so ein bisschen sehe. Und der Red Bull sah jetzt auch nicht so aus, als ob er das leichteste Auto zu beherrschen ist, mal wieder bei den Tests. Also ja, ich bin mal gespannt, lieben Lawson. Ich traue dem einiges zu und wie du gesagt hast, so die freche Art auf der Strecke, muss man vielleicht auch so ein bisschen haben gegen den Max Verstappen im Team. Aber ja, ich glaube, er wird dann im Grid doch immer einige Plätze hinter Max sein, auch wenn er nicht so viel langsamer ist.
Ja, gehe ich auch mit eigentlich. Hot Take, muss ich sagen, ist für mich sehr schwer bei Red Bull. Ich meine, also wenn man jetzt sagt, Max Verstappen wird Weltmeister, ist das kein Hot Take. Wenn man sagt, er wird kein Weltmeister, finde ich das auch nicht so ein Hot Take, weil man noch nicht so weiß, wie stark Red Bull dieses Jahr ist, ne?
Ja, das ist es, ja. Aber das ist ja auch das Schöne an der Saison, finde ich.
Boah, das ist schwierig. Ich gehe tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, dass Liam Lawson besser wird, als es viele erwarten. Oh, das ist echt schwierig.
Du könntest als Hot Take, dass Liam Lawson nach dem Jahr immer noch Vertrag bei Red Bull hat. Das würde ich fast schon als Hot Take einstufen. Wie die in den letzten. Also, ich meine, Perez hatte zwar auch relativ lange Vertrag, aber mit so neuen Fahrern sind die.
Red Bull wechselt keine Fahrer während der Saison oder so.
Ja, das ist ja schon fast ein Hot Take dann. Ja.
Nee, ich sag, dass Liam Lawson am Ende in der Fahrerwehr maximal 4 Plätze hinter Max Verstappen ist. Was ja durchaus schon stark wäre.
Genau, also ich glaube, das würde ich auf jeden Fall als Erfolg verbuchen. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu Ferrari.
Richtig. Übrigens, hier steht, die Teams sind nach der Reihenfolge der Konstrukteurs-WM 2024 angeordnet. Allerdings wird Red Bull Racing als Team des Fahrerweltmeisters von 2024 als erstes eingeordnet. Toll!
Ja, klasse.
Schöne Logik.
Ja, das ist...
Und jetzt Ferrari, genau. Nochmal die Frage an dich, Marc. Die 44 in Rot, Lewis Hamilton im roten Overall in Italien. Was war das für dich für ein Gefühl?
Ja, also auf jeden Fall erstmal ein ungewohntes, ganz, ganz neutral erstmal. Das ist irgendwie echt komisch, Lewis Hamilton im Ferrari zu sehen. Ich glaube aber, wird man sich dann relativ schnell dran gewöhnen. Ja, also es einerseits, mir hat die Fahrerpaarung aus Charles Leclerc und Carlos Sainz eigentlich ganz gut gefallen. Und ich war jetzt auch so auf der Strecke nie der größte Hamilton-Fan, auch wenn ich ihn als Person wirklich sehr mag. Dennoch glaube ich, dass von Ferrari allein aus Marketingzwecken und so weiter natürlich ein guter Move. Und ja, es ist, wenn man Lewis Hamilton unter Vertrag nehmen kann, muss man das halt machen, so nach dem Motto. Und irgendwie glaube ich, bei Ferrari, da geht die Saison was.
Ja, definitiv. Und
ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird eine harte Probe auch für Charles Leclerc. Denn, also es wird für Lewis Hamilton und Charles Leclerc wird es ein Jahr, was so ein bisschen darüber entscheidet, wie die gesehen werden als Fahrer. So, wenn das ein enges Ding zwischen denen wird, glaube ich, dann ist alles gut. Dann verliert da keiner irgendwie an Respekt, sowohl im Fahrerlager als auch bei den Fans. Aber sobald das in eine Richtung ausschlägt, ja, wenn Lewis Hamilton jetzt im ersten Jahr an Charles Leclerc deutlich schlägt, dann ist das so, ja, Charles Leclerc, auf den, das ist euer Wunderkind, auf den setzt ihr von Anfang an, der ist jetzt schon Jahre da. Mhm. Und dann kommt ein Lewis Hamilton, der 2 aus 3 Jahren bei Mercedes von George Russell geschlagen wurde, muss man ja auch sagen, wo viele sagen, ja, okay, der ist halt ein bisschen alt geworden, der ist jetzt nicht mehr absoluter Topfahrer und der schlägt Charles Leclerc direkt. Das wäre natürlich für Charles Leclerc hart oder andersrum für Hamilton dann natürlich eine absolute Auszeichnung. Andersrum, wenn Charles Leclerc jetzt einen Hamilton um, keine Ahnung, 100 Punkte schlägt am Ende des Jahres, dann, glaube ich, werden die Stimmen laut, ja, Lewis Hamiltons Karriere vorbei und so weiter, der Wechsel zu Ferrari war nicht gut. Deswegen da, ja, glaube ich, wird sich in beide Richtungen viel entscheiden. Ich glaube aber genau deshalb auch, es wird eng werden zwischen den beiden. Und deswegen im Fahrerduell, ich sag Charles Leclerc, ganz knapp holt er das. Aber wie gesagt, ganz knapp, also wirklich irgendwie so, dass im letzten Rennen noch hätte gedreht werden können oder so. Also unter 20 Punkten oder so ist das am Ende. Denke ich mal, dass Charles Leclerc da knapp die Nase vorne hat beim Fahrerduell.
Ich finde es halt aus dem Aspekt interessant. Leclerc will sicherlich nicht der zweite Fahrer sein, wollte er gegen Vettel schon damals nicht. Aber ein Hamilton will auch nicht zweiter Fahrer sein.
Ja.
Das heißt, beide werden hier alles geben. Und ich sag auch, dass Leclerc das Fahrerduell gewinnt, weil mein Hot-Take nämlich der ist, dass Charles Leclerc Fahrerweltmeister wird.
Ja, das ist...
weil ich tatsächlich das glaube, dass Ferrari eine richtig gute Saison fährt.
Ja, das da sind wir, glaube ich, nah beieinander, weil... Ich hätte nämlich, also mein Hot-Take wäre für Ferrari gewesen, dass wir am Ende der Saison sagen werden, Ferrari war das Team, was die besten Strategien und so rausgehauen hat, die absolut weltmeisterlich performt haben. Dass Ferrari, mein Hot-Take ist nämlich, dass Ferrari, also Hot-Take, ich meine, sie waren letztes Jahr schon knapp dran, aber dass sie Konstrukteursmeister werden. Und das nicht unbedingt, weil sie in den meisten Rennen das schnellste Auto hatten, sondern weil, ich glaube, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die werden sich pushen, die werden aber fair sein auf der Strecke. Strategiemäßig wird das klar kommuniziert werden bei Ferrari. Die werden da, gerade weil beide erster Fahrer sein wollen, und es ganz klar ist, dass keiner von den beiden irgendwie zurückstecken will. Ich hoffe, aber glaube auch, dass Ferrari das ganz eindeutig geklärt hat. Nicht, dass das wieder so ein Durcheinander gibt wie bei McLaren letztes Jahr, wo die selbst überrascht waren, wie gut die waren. Und ich glaube, Ferrari wird das clever machen, Ferrari wird gute Strategien haben und Ferrari wird Konstrukteursmeister.
Ja, sehr spannend. Im Prinzip, unsere beiden Hot Takes sind die jeweiligen Weltmeisterschaften. Bei Ferrari, da sind wir uns ja wirklich sehr, sehr einig. Fände ich auch absolut geil. mal wieder wen Rotes oben zu sehen. Na, denn die letzten Jahre war das dann doch, zumindest was die Fahrer angeht, relativ eindeutig. Ja. Und, aber jetzt kommen wir zum Konstrukteursweltmeister der letzten Saison. Nämlich McLaren.
Ja.
Mit auch, glaube ich, zwei hochtalentierten Fahrern.
Ja.
Und obwohl Norris ja schon eine Zeit lang dabei ist, ist er irgendwie immer noch so dieser junge Bursche, dieser junge Wilde. Und ich meine, letztes Jahr seine ersten Siege geholt, darf man nicht vergessen. Also ist für ihn jetzt, war ein neues Gefühl, da ganz oben mitzufahren. Hat sich ja auch insgesamt gesehen doch gut geschlagen. Und ich meine, Konstrukteursweltmeistertitel geholt, das sagt ja einiges aus, dass sie gute Arbeit geleistet haben, trotz einiger strategischer Fehler. Das gilt eben abzustellen bei McLaren. Und bin ich auch sicher, dass sie das abstellen. Und eigentlich würde ja jetzt alles da dafür sprechen, dass ich auch sage, dass die wieder ganz oben stehen. Aber ich glaube irgendwie trotzdem, wie gesagt, Ferrari ist so ein Tacken besser. Red Bull, großes Fragezeichen. Also McLaren wird eine Top-Saison fahren. Ich sage auch immer noch, dass Norris knapp das Fahrerduell gewinnt.
Mhm.
Aber vielleicht werden sie ohne Titel dastehen am Ende.
Ja, also ich sag auch, dass Norris das Fahrerduell gewinnen wird. Und ja, ich sehe das ja eigentlich so ähnlich wie du. Ich meine, ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, dass ich glaube, dass Ferrari den Konstrukteurstitel holt. Deswegen kann ich es natürlich jetzt nicht bei McLaren nochmal sagen. Mhm. Deswegen, McLaren wird ihn dieses Jahr nicht holen, meiner Meinung nach. Und ja, also ich glaube auch, irgendwie glaube ich dran, obwohl man meinen sollte, dass die draus lernen werden. Sie haben ja auch während der Saison letztes Jahr nicht so richtig draus gelernt. Ich glaube, bei denen wird so ein bisschen drunter drüber gehen und die werden sich das so selbst zerschießen. Die werden, glaube ich, über die meisten Rennen das schnellste Auto haben, aber werden sich halt irgendwie durch, das muss auch nicht mal sein, dass die da mit Lando Norris und Oscar Piastri keinen klaren ersten Fahrer benennen wollen oder so, sondern sie werden hier und da einfach strategische Calls machen, die dann nicht hinhauen, werden zu viel oder zu wenig Risiko gehen und Ferrari wird das besser machen und deswegen wird McLaren am Ende meiner Meinung nach auch ohne Titel dastehen und ja, das ist im Prinzip so ein bisschen mein Hot-Take auch, weil die gehen ja als Favorit in die Saison, sowohl für den Fahrer als auch für den Konstrukteurstitel. Ja. Und genau, ich glaube, da schließe ich mich dir auch an. Ich glaube, sie werden leider weder den Fahrertitel holen, weil das wäre natürlich mein Wunsch für die Saison, dass Lando Norris den holt. Aber wenn ich befürchte ja leider, das wird nichts. Und den Konstrukteurstitel werden sie auch nicht holen.
Ja. Ich schließe mich dem Hot Take an, weil da will ich mir jetzt keinen da auch irgendwie aus der Nase ziehen, weil das ja dem entspricht. Und ja, sehr interessante Analyse so insgesamt. Unsere Tipps für Fahrer und Konstrukteure haben wir ja schon abgegeben in dem Sinne. Wobei, dein Fahrerweltmeister?
Ja, genau, deswegen, das ist ich sag nämlich, und vielleicht ist das an sich auch wieder ein Hot Take, ich sag Max Verstappen tatsächlich. Ich sag auch, das wird sich, diese Saison wird sich im letzten Rennen entscheiden. Das wird ein ganz enges Ding. Ja, ich glaube, das wird ein ganz enges Ding. Aber ich glaube tatsächlich, so ein Max Verstappen, das wird auch so ein Ding wie letzte Saison schon. Red Bull wird Dritter an den Konstrukteuren sein. Und Max Verstappen wird trotzdem den Weltmeistertitel holen. Er ist ganz klar der beste Fahrer. Und klar, der Red Bull jetzt nicht das beste Auto wahrscheinlich, aber wenn ich mir so Rennen wie letztes Jahr Brasilien angucke, im Regen, ja, also das ist, glaube ich, steht außer Frage, dass der im Regen unschlagbar ist, wenn das Auto auch gefühlt nur ein Mittelfeldauto ist manchmal. Aber dann auch so Rennen wie, ich glaube, das war in Katar, wo er auch dann bei trockenen Bedingungen auf einmal wieder so ein Rennen raushaut, wo du denkst, der Red Bull ist gerade das viertschnellste Auto im Feld Und der gewinnt eindeutig, ohne halt irgendwie. So.
Der Faktor Max Verstappen ist halt einfach so groß.
Ja.
Das der würde auch das von mir genannte Podium im Williams holen.
Ja.
Da wäre es
ja
auch nicht mal ein Hot Take, ich sag's dir. Es ist Wahnsinn. Also Max ist einfach.
Ja. Das ist wirklich über die letzten Jahre ist das wirklich so nah an der Perfektion dran, das glaubt man kaum. Mhm. Deswegen glaube ich, dass er auch unser nächster Fahrerweltmeister sein wird und dann seinen fünften Titel in Folge holt.
Wahnsinn, ja.
Aber ja, wir werden sehen. Also wer weiß, vielleicht kommt es auch ganz anders.
Mhm. Ach so, mein Konstrukteurstitel dann noch.
Ja, stimmt.
Da ich ja McLaren ausgeschlossen habe. Ich dann Red Bull nicht ganz so sehe, also dass es dafür nicht reicht, muss ich da auch Ferrari nehmen tatsächlich dann für beide Titel, weil Mercedes sehe ich da jetzt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und alles, was da drunter kommt, nee,
ja, gut.
Ist halt, ne? Also da sind relativ geringe Chancen. Und ja, haben wir das abgegeben? Ich würde sagen, unsere Konstrukteurswertung, ne? Die wir erwarten, müssen wir noch abgeben, um am Ende zu analysieren, wie wir das Ganze einschätzen. Gehen wir von hinten durch, hätte ich jetzt gesagt, also ab Platz 10.
Mhm.
Und da entscheide ich mich tatsächlich. Ich finde es nicht einfach. Ich sage jetzt nur, weil mir die Alternative fehlt, jemanden anders zu nennen. Kick sauber.
Ja. Ich finde es auch irgendwie schwer, jetzt da zu sagen. Ich hatte ja bei Kick sauber auch gesagt, ich glaube, die sind höher. Da hatte ich, glaube ich, auch gesagt, mindestens Platz 8. Da bleibe ich auch bei. Ich glaube, Williams wird ein bisschen eine verschenkte Saison, aber da durch Sainz und Albon werden die schon irgendwie was reißen. Ich sag mal Haas, tatsächlich.
Ja, auch interessant. Die hätte ich auf Platz 9.
Ja, da würde ich tatsächlich die Racing Bulls platzieren auf der 9. Dann würde ich
auf spannend.
Ich würde dann auf der 8 würde ich Kick sauber setzen, was für die ja sogar schon gut wäre im Vergleich zu letzter Saison. Aber viel mehr traue ich ihnen leider dann doch auch nicht zu.
Ja, da habe ich die Racing Bulls dann, weil ich habe ja auch gesagt, sind auf keinen Fall besser, eher schwächer.
Ja, da haben wir doch die gleichen Teams schon jetzt gesetzt, oder?
Genau.
Ja, haben wir die gleichen drei Teams gesetzt.
Platz 7, Williams.
Ja, Platz 7 sehe ich dann auch Williams, weil ich glaube, der Sprung zu Alpine, da habe ich eine gute Entwicklung gesehen, der wird es nicht sein und Aston Martin wird auch zu weit weg sein.
Platz 6 habe ich dann Aston Martin.
Ja, meinst du, Alpine wird vor Aston Martin landen am Ende? Ja. Okay. Spannend. Ich mache es andersrum. Ich sag Platz 6 Alpine und Platz 5 dann wieder Aston Martin.
Mhm. Ja, spannend, ja. Bei mir ja dann Alpine auf 5 und jetzt ja die Top 4. Jetzt wird spannend natürlich. Und ich habe auf. Ist schwierig, aber ich sag mal Platz 4 wieder Mercedes.
Ja,
weil ich kein anderes Team hinsetzen kann noch von den Verbliebenen. Das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich sehe Max Verstappen als Weltmeister. Und dann, ich meine, klar, wenn der andere Fahrer gar nicht performt, dann fehlt ja halt die eine Hälfte im Team, die Punkte holt. Aber ich glaube auch nicht, dass Red Bull irgendwie auf die 4 fallen wird, wenn ich wirklich dran glaube, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Und ich sehe jetzt Mercedes auch nicht so mega stark. Ich glaube, die werden am Ende schon auch das viertbeste Team vom Auto her sein. Deswegen setze ich die auch auf die 4. Und Red Bull auf der 3 hatte ich ja auch schon
Red Bull 3,
abgegeben,
genau.
Tipp. Ja.
Dann McLaren auf der 2.
Genau.
Und Ferrari auf der 1.
Ja, das sind komisch, wir uns ja da einig.
Wenn du jetzt sagen würdest, ja, McLaren auf die 1.
Ja, nee, das
das muss ja ein bisschen mit den Hot Takes übereinstimmen. Von daher haben wir uns da doch ganz gut geeinigt. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Es geht ja auch schon bald wieder los in Australien. Jetzt ist gerade Dienstagabend. Also nur noch wenige Tage und dann sind wir natürlich auch wieder mit einer Folge zu Melbourne am Start. Und oh, ja, haben wir ansonsten noch irgendwas?
Bock auf die Saison haben wir.
Richtig, also mit euch sonst, oder?
Ja, ich würde es auch sagen.
Ja, ich hoffe, euch hat unsere kleine Saisonvorschau Spaß gemacht und ihr fiebert schön mit. Und dann würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge, bereits nach dem ersten Saisonrennen. Euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.